Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025. Heute Abend ab 18 Uhr live geht's hier los, pünktlich dabei sein. Wir zählen auf Sie, Weltwoche Daily Livestream. Sie haben die Gelegenheit, mit mir zu diskutieren, ohne Netz und doppelten Boden. Anregungen, Kritik, thematische Schwerpunktswünsche, alles ist hier hoch willkommen. Niemand muss sich dafür schämen, eine andere Meinung zu haben. Die Weltwoche setzt auf Rede und Gegenrede. Auf diesem Kanal, YouTube oder wählen Sie sich, tippen Sie sich direkt ein, weltwoche.ch/live, weltwoche.ch/live und Ihre Fragen, Anregungen oder eben auch Kritik, bitte auch Kritik, das ist wirklich erwünscht, das sind keine taktischen Einseifungsmanöver, senden Sie die an fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch oder benutzen Sie das Formular weltwoche.ch/sprechstunde/. Das ist etwas für die anspruchsvollen Zuschauer, diesen zweiten Weg zu beschreiten, aber die Fragen, Ihre Mitteilungen, die kommen auf jeden Fall zu uns. Und Roman Zeller mit seinen Kollegen wird dann ausgewählte Zuschauer kontaktieren. Und Sie sind bei mir heute ab 18 Uhr live auf Sendung. Ich freue mich auf Sie und auch meine Kollegen freuen sich auf Sie. Was sind die Nachrichten des heutigen Tages? Ich habe etwas Hitze eingesteckt auf meine Bemerkung, dass das Letzte, was Zürich jetzt braucht, sei ein Rosa-Luxemburg-Platz, der an die berühmte Kommunistin Jabolschewikin erinnert. Rosa Luxemburg, eine Exponentin des Bürgerkriegs in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, ermordet von rechten Aktivisten, sozusagen als Vorbote dessen, was da an Schlimmem auf Deutschland zukam. Wobei, man darf sich da auch keinen Illusionen hingeben, hätten die Kommunisten gewonnen, wäre es natürlich allen Rechten an den Kragen gegangen. Damals herrschte Bürgerkriegsstimmung in Deutschland, dass ja, die Gewalt, das Blut hing gewissermaßen in der Luft, eine fürchterliche Zeit, und wir können heute eigentlich dankbar sein, dass wir so etwas nicht zu meistern haben. Jedenfalls bin ich kritisiert worden dafür, dass ich kritisiert habe, dass man nun einen Rosa-Luxemburg-Platz in Zürich einzurichten gedenke. Frau Luxemburg sei mitnichten eine Bolschewikin gewesen, sondern eine Humanistin, ist mir geschrieben worden, und ich verspreche Ihnen, ich werde mich da etwas vertiefen. Ich weiß, dass Rosa Luxemburg unter anderem in Zürich studiert hat. Sie war auch eine sehr gute Studentin. Intelligenz schützt vor politischer Verirrung nicht. Das ist eine alte Lehre der Geschichte. Aber aufgrund dieser kritischen Interventionen gelobe ich, hier noch einmal nachzuschauen und vielleicht auch in der Weltwoche einen etwas ausführlicheren, fundierten Artikel über diese politische Persönlichkeit zu veröffentlichen. Die Demokraten haben Trump und seiner illiberalen Bewegung den Weg bereitet, wie der Geist der Intoleranz die USA eroberte. Das ist das Thema eines Interviews, das wir heute in der NZZ lesen können. Thomas Chatterton Williams, ein Kulturkritiker, wie es hier heißt, ist ja nichts Neues. Der paranoide Stil in der amerikanischen Geschichte, in der amerikanischen Realität ist bereits vom bedeutenden Historiker Richard Hofstadter thematisiert worden. The Paranoid Style in American Politics, ein Klassiker, glaube ich, der 50er Jahre geschrieben, 60er Jahre, unter dem Eindruck der McCarthy-Ära, damals auch von rechts kommend, die Hexenjagd gegen alles, was nach Kommunismus aussah. Jetzt in den letzten Jahren hatten wir die Hexenjagd von links. In vielen EU-Ländern, in vielen europäischen Ländern tobt die immer noch. Alles, was nicht links ist, wird da mitleidlos verfolgt. Und in den USA ist es tatsächlich so, dass eben auch die Rechte aus dem Waffenarsenal der Intoleranz sich bedient. Da müssen wir in der Schweiz einfach darauf achten, dass wir weder auf die eine noch auf die andere Seite entsprechende Übertreibungen vornehmen. Mein Vertrauen in die USA ist groß, auch wenn ich nicht alles gut finde, hier das auch schon kritisiert habe, bin ja auch schon als Anti-Amerikaner beschimpft worden, einfach weil ich die Außenpolitik von Joe Biden nicht über jeden Zweifel erhaben fand. Und da wurde ich von einigen Gutmenschen auf der linken und bürgerlichen Seite bereits des Anti-Amerikanismus verdächtigt, von dem halte ich überhaupt nichts, diesen Unterstellungen und diesen Etikettierungen. Aber schon interessant, Amerika, ich bin nicht bereit, da sozusagen das Kind, die Freiheitsstatue mit dem Bad auszuschütten, aber ich bin auch durchaus geneigt, hier selbstverständlich die Unterschiede gegenüber der Schweiz zu sehen. Achten wir darauf, dass bei uns diese Cancel Culture nicht noch mehr Einzug hält. Noch ein Korrigendum ist übrigens einzufügen. Ich habe in meiner gestrigen Sendung erwähnt, Jacques Pitlou, der Schweizer Botschafter, der NATO-Botschafter in Belgien, der auf eine Doktrin des Unfriedens setzt, der sich da diese Diplomatie, der Nicht-Diplomatie, der herrenreiterlichen Überlegenheitsallüre gegen Russland zu eigen gemacht hat. Diese Botschafter war ja vorher der Chef unserer Vertretung in Washington. Und dort habe ich erwähnt, dass er sich gebeugt habe den woken Anwandlungen der beiden Regierungen, indem er die Bilder der beiden Generäle Lee und Grant abgehängt habe. In einem Fall ist das richtig, er hat das Bild abgehängt von Lee, aber nicht das von Grant, denn das von Grant hing gar nicht in der schweizerischen Botschaft, sondern das Bild eines anderen Generals, eines Untergebenen des Oberbefehlshabers, nämlich das Bild von William Tecumseh Sherman, ein ganz bedeutender Nordstaaten-General, der allerdings in den Südstaaten sich einen sehr schlechten Ruf erwarb, weil er eine Art Vergeltungszug durch die Südstaaten machte und viele Städte niederbrannte. Das hat Sherman den Ruf eines ruchlosen Militärs eingetragen. Aber friedlich vereint hingen Lee und Sherman in der Schweizer Botschaft in Washington, aber eben der Herr Pitlou hat sich außerstande gesehen, dem woken Zeitgeist Widerstand zu leisten. Also aufgepasst bei diesem Diplomaten des Zeitgeists, der sich immer etwas chamäleonhaft jene atmosphärischen Umstände einzuverleiben scheint, sich denen anzupassen beliebt, um da offensichtlich den jeweils herrschenden Mächten zu belieben und zu gefallen, zu belieben zu sein, zu gefallen. Also auch hier jetzt natürlich ist er voll eingebettet in diesen NATO-Zeitgeist, der in Brüssel, der in Belgien herrscht, der belgische Schweizer NATO-Botschafter. Endlich mehr Druck auf Russland. Die USA zielen mit ihren Erdölsanktionen auf Putins Achillesferse. Und die Russen würden erstmals Reservisten im Kampf gegen ukrainische Drohnen einsetzen. Ich halte mich in der Interpretation des Kriegsgeschehens bis jetzt eigentlich immer an den amerikanischen Strategieprofessor John Mearsheimer, der sehr zuverlässig über die kriegerischen Geschehnisse da berichtet hat. Und er geht davon aus, dass dieser Krieg nach wie vor ohne eine diplomatische Lösung in Sicht, und das ist eine schlechte Beendigung auf dem Schlachtfeld, beendet werden wird, und dort hätten die Russen nach wie vor die Oberhand. Die NZZ und andere Zeitungen bei uns versuchen natürlich hier auch etwas eingebettet in den Zeitgeist des Wunschdenkens der Europäischen Union. Sie haben ja auch generell, diese Journalisten und Zeitungen, große Affinitäten gegenüber der EU. Sie wollen sich der EU annähern und anlehnen, auch der NATO, und deshalb machen sie sich da diese Sichtweisen zu eigen. Sozusagen ein geistiger EU-Beitritt hat da schon stattgefunden. Mearsheimer und andere von mir geschätzte Experten widersprechen dem mit ihrer Expertise. Mearsheimer, eine renommierte Gestalt an der University of Chicago. Wenn wir aber, und das ist etwas Grundsätzliches, was ich hier wieder einmal anmerken kann, wenn wir uns dieser Argumentation gegenüber sympathisch zeigen, wenn wir uns da diesen Beweisführungen zu folgen bereit sind, jetzt hier, also endlich mehr Druck und bringen wir die Russen in die Knie und so weiter, das wäre meines Erachtens eine sehr gefährliche Entwicklung dieses Kriegs. Denn den Russen geht es hier um existenzielle Fragen, um eine ja, Behauptung ihrer nationalen Sicherheitsinteressen. Und wir wissen aus der Geschichte, dass wenn Atommächte, wenn Großmächte sich in ihren Sicherheitsinteressen ernsthaft bedroht fühlen, dass es dann erst recht gefährlich wird. Und diese Dimension des Denkens, diese Risikoabwägung, die findet in unseren Medien, auch in der Politik, überhaupt nicht statt. Und es ist da geradezu von einer Cancel Culture die Rede. Denn all die Argumente, die hier widersprechen würden, die werden ja ausgeblendet, sind nicht erwünscht, weil man das als Putin-Propaganda, als Russland-Propaganda bezeichnet, Angstmacherei im Dienste des Kreml. Nein, das ist nicht im Dienste des Kreml, das ist im Interesse auch der Schweiz, sich solche Überlegungen anzustellen. Und als Journalist musst du dir sowieso die Frage stellen und gefallen lassen, ja, was ist denn das übergeordnete Ziel? Man kann das ja verfolgen und sagen, wir wollen Russland besiegen, militärisch, wir wollen Putin weghaben. Egal, dass die Chance der Realisierbarkeit sehr gering ist. Aber wenn man das vertritt, muss man ja auch bereit sein, die entsprechenden Risiken dieses Vorgehens in Betracht zu ziehen, und die werden meines Erachtens eben ausgeblendet. Ich plädiere für etwas ganz anderes. Ich habe auch eine andere Deutung dieses Konflikts als die offiziellen Sichtweisen, die da herumgeboten werden. Für mich ist das nicht ein imperialistischer Eroberungskrieg, sozusagen der Versuch der Russen, hier das sowjetische Imperium noch einmal hochzuziehen. Ich sehe das als Reaktion auf die Machtpolitik der Amerikaner in den 90er Jahren und den 2000er Jahren, ihre militärische Sphäre bis auf ukrainisches, und es war ja auch einmal auf dem Tisch, bis auf georgisches Territorium auszubreiten, und dagegen wehren sich aus der strategischen Defensive die Russen mit, wie sie sagen, dem Recht auf präventive Selbstverteidigung. Wir können das nicht zulassen, das ist eine Bedrohung unserer Interessen. Und wenn man diese Annahme akzeptiert und wenn man sagt, das ist im Grunde das dahinterstehende Motiv, ja, dann muss man auch von westlicher Seite her ganz anders reagieren, muss man Diplomatie einsetzen, muss man versuchen, auf dem Verhandlungsweg das Ganze zu lösen, einen Kompromiss zu finden. Aber solange man in dieser kalten Kriegsschablone steckt, wir sind die Guten, dort sind die Bösen, wird man keine Lösung finden auf dem Verhandlungsweg, am Verhandlungstisch, sondern es wird eine militärische Lösung geben, und die wird gemäß Miersheimer nicht gut sein, vor allem nicht gut für die Ukraine, schlecht für die Beziehungen zwischen Russland und Europa vor allem. Das wird keine gute Sache. In der Bundespolitik stehen da die Budgetdebatten bevor zwischen der Finanzministerin und dem Parlament. Das ist natürlich ein Ringen, und die Zeitungen machen daraus jetzt einen Prestigekampf der angeschlagenen Finanzministerin, die nun nach dem Zolldebakel und nach dem UBS-Knatsch, dem verhängnisvollen, auch wieder hat sie sich da vergaloppiert beim Reden bei der damaligen Medienkonferenz zum Thema Credit Suisse und UBS. Da hat sie Wörter gewählt und Aussagen gemacht, die offensichtlich nicht richtig sind und die nun rechtliche und finanzielle Konsequenzen haben können für den Bund, dass man dann am Schluss noch Milliarden zahlen muss, weil sich die eben, die Bundespräsidentin, die eben gefallen will, die zeigen will, wie gut sie Fremdsprachen beherrscht, die hat einfach ihr Mundwerk da nicht kontrollieren können, wie gegenüber auch dem US-Präsidenten Donald Trump nicht. Und jetzt versucht sie, so zumindest ist die Darstellung in den Medien, versucht sie, ihre Reputation hier gewissermaßen in diesem neuesten Duell zu retten. Das ist vielleicht das Grundproblem hier, wenn es Politikern vor allem um sich selbst und um ihr Ansehen geht. Wenn wir beim Thema FDP sind, eine Hinzufügung von mir. Ich bin gestern in Geroldswil gewesen, habe einen Vortrag gehalten über den EU-Unterwerfungsvertrag. Und da ist ein FDPler, ein Mitglied der Freisinnigen Partei, auch dabei gewesen, ein ursprünglich Deutscher, in der Schweiz lebend. Und er hat ein sehr interessantes Statement gemacht. Er hat einen Diskussionsbeitrag in der Fragestunde dann beigesteuert. Und er hat gesagt, ja, die Weltwoche habe zu sehr über die Euroturbos in der FDP berichtet. Zu sehr über die Michels, zu sehr über den Außenminister Gassis. Man habe sich da kritisch abgearbeitet, aber viel zu wenig Raum hätten wir gegeben den Protagonisten der anderen Seite in der FDP, den Kritikern dieser EU-Unterwerfung, zum Beispiel dem Christian Wasserfall und dem Filippo Leutenecker und anderen, die da ihre Stimme erhoben haben, allerdings eine deutliche Niederlage kassieren mussten an der letzten Delegiertenversammlung. Und ich habe diesem freisinnigen Kollegen recht gegeben, habe gesagt, das stimmt, wir hätten da mehr machen können, mehr tun müssen, hier diesen Stimmen etwas mehr Gewicht zu geben, denn das ist richtig, es gibt in der FDP auch andere und anders positionierte Politiker, die etwas in den Hintergrund gedrängt wurden durch jene EU-Tenöre, die sich da vor den Kameras zelebrierten und auch zelebrieren konnten. Und das ist eine Kritik, die ich beherzigen werde. Und noch ist ja nicht aller Tage Abend. Das heißt, man kann da sicherlich noch etwas bewegen. Theatermacher Milo Rau aus Belgrad ausgeladen. Der für politische Stücke bekannte Schweizer Regisseur Milo Rau darf nicht mehr zum wichtigsten Theaterfestival in Südeuropa kommen. Die Kulturszene in Serbien steht unter Druck. Ja, Milo Rau ist nicht so wahnsinnig gut angeschrieben in Serbien, weil er sich natürlich da auch positioniert hat als Kritiker des Gewählten. Es ist ein gewählter Präsident seit vielen Jahren, demokratisch, einwandfrei, immer wieder gewählt. Da gibt es jetzt Gerüchte, ja, er sei autoritär und so weiter. Ich sehe das anders, denn wenn man gerade diese Demonstrationen nimmt aus den letzten Monaten, Demonstrationen, die sicherlich auch mit ausländischer Intervention etwas stimuliert wurden, sagen wir es mal so, oder etwas angefächelt wurden. Natürlich gibt es auch Unzufriedenheit gegen den Präsidenten, aber wir sind in einer Demokratie und eine Demokratie wird nicht auf der Straße ausgetragen. Und Milo Rau hat sich natürlich in dieses sensible Territorium relativ unsensibel hineinbegeben, ist hineingetrampelt, hat klar Stellung bezogen und hat sich vor allem auch sehr kritisch ausgesprochen gegen den Lithiumabbau in Serbien. Und da muss man schon aufpassen als Schweizer, inwiefern man sich da als Abkömmling eines neutralen Landes in einem anderen Land positionieren will. Ich mache das natürlich als Journalist auch, wir haben gewisse Freiheiten, ein Theaterschaffender hat es auch, aber dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man halt in einem Land zum Teil dann nicht mehr so erwünscht ist. Ich bin auch schon kritisiert worden in anderen Ländern, in denen ich mich geäußert habe oder in Fernsehtalkshows habe ich da mein Fett wegbekommen. Das gehört dann auch dazu. Also keine Weinerlichkeit jetzt da auch nicht von den Medien. Erbschaftssteuerinitiative im Ländervergleich. Reiche Erben müssen immer weniger versteuern. Ja, der Tagesanzeiger macht schon fast eine Kampagne für diese Enteignung der Wohlhabenden in der Schweiz. Ich frage mich, wie da die Multimillionäre, ja, und auch zum Teil schon fast Milliardäre, die großen Eigentümer dieser Verlagshäuser, Ringier, Tamedia, wie die eigentlich dieser Berichterstattung gegenüberstehen. Haben die Herren Ringier und Konings, Supino etc., haben die eigentlich ihr Vermögen bereits im Ausland in Sicherheit gebracht? Haben sie einen anderen Wohnort gewählt, um da dem möglichen Flammenschwert der Enteignung zu entgehen, das da von ihren Zeitungen gefordert wird? Ich weiß es nicht, wir werden es sehen, aber sicherlich eine interessante Berichterstattung. Ganz herzlichen Dank, das war's von Weltwoche Daily Schweiz, jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie auch da dabei sind. Und spätestens heute Abend sehen wir uns ab 18 Uhr hier auf diesem Kanal, Weltwoche Daily Livestream, unbedingt dabei sein. Wir sind auch angewiesen auf Ihr Feedback und hier haben Sie die Gelegenheit, 1:1 in der Sendung zu sein. Bei jedem Mal hatten wir mehr Zuschauer, mehr Interesse und ich bin gespannt, ob uns das heute auch wieder gelingen wird. Das hängt natürlich an Ihnen und auch an mir, ob ich Ihre Fragen auf einigermaßen akzeptable Art und Weise beantworten kann. Bis dann, einen schönen Tag oder vielleicht bis gleich. Es würde mich freuen in den internationalen News auf diesem Sendekanal.